Ja, ich darf allen nochmal einen Gruß entgegenrufen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Ich komme ja aus der landeskirchlichen Gemeinschaft in Hohenschönhausen in der Treffurter Straße. Und vorstellen muss ich mich vielleicht nicht, weil ich bin hier schon 3 oder 4 Mal vorgestellt worden. So, jetzt muss ich die Brille aufsetzen, sonst kann ich das nicht lesen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben schon gehört, die Woche steht unter dem Thema die geistliche Waffenrüstung. Und einen Moment lang hatte ich auch überlegt, ob ich zu diesem Text, der aus dem Epheserbrief die Predigt halte, aber ja, dann stand zur Debatte in der Perikopenordnung, ist eigentlich dran der Text aus dem 1. Mose, wo Abraham und Lot sich trennen voneinander. Das schien mir alles mit der geistlichen Waffenrüstung ein wenig schwierig. Und so bin ich auch angesichts der äußeren Ereignisse, die ja auf uns alle irgendwie ein Stück einwirken, dann zu dem Text gekommen, der aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem 5. Kapitel, stammt, die Verse 38 bis 48. Ich lese nach der Luther-Übersetzung und da wird also auch gleich sozusagen das Thema, Jesus Christus spricht, ich aber sage euch deutlich. Hören wir also auf das Wort Gottes. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm 2. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Schwestern und Brüder, ein Text, haben wir gehört, mit viel Kraft, aber auch mit einiger Zumutung. Matthäus 5. Kapitel, für die, die in der Bibel zu Hause sind, die wissen sofort, Teil der Bergpredigt, was wir da gehört hatten. Und die Bergpredigt ist ja die Rede Jesu, die uns überliefert ist, die er seinen Jüngern hält, um die Grundzüge seiner Botschaft zu vermitteln. Und von dieser Botschaft leben wir. Und ja, mir geht es zumindest so, dass ich da auch immer wieder Probleme habe, diese in allen Einzelheiten und Details in meinem Leben umzusetzen, perfekt umzusetzen. Diese Worte, ich aber sage euch, sind ja hier in diesem Text zweimal aufgetreten. Sie handeln von den sogenannten sechs Antithesen, die in diesem Kapitel zu lesen sind und wo Jesus die Regeln, die in der Tora vorhanden sind, etwas neu bewertet. Und damit die alle auch noch mal ins Gedächtnis kommen, und da ist ja schon in der Anmoderation zu hören gewesen, dass da eine gewisse Neugier vorhanden ist, was denn da nun damit verbunden ist, habe ich die einfach mal rausgezogen. Eine erste, das ist in den Versen 21 und 22, da geht es ums Töten. Da steht: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Und wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Eine zweite, in den Versen 27, 28. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ein drittes. Da geht es um die Ehescheidung. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Ein viertes vom Schwören. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron. Und damit sind wir dann schon bei den Antithesen 4 und 5, die wir ja schon gehört haben, vom Vergelten. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und die sechste von der Feindesliebe. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Ich betrachte das als ziemlich schwere Kost. Jesus führt ja gerade mit diesen beiden vom Vergelten und von der Feindesliebe, mit diesen beiden Antithesen, seine Jünger gedanklich in eine doch sehr schwierige Situation, wo es um Verletzungen geht, wo es um Gegnerschaft geht, um Feinde. Und vielleicht könnte man, wenn man diesen Text anders übersetzen wollte, einfach so auch übersetzen, dass Jesus sagt, ich lege euch das heute so aus, begegnet denen, die euch Feindschaft entgegenbringen mit Liebe und betet für die, die euch verfolgen. Liebe Schwestern und Brüder, es geht Jesus, so denke ich, natürlich nicht um eine Ausnahmeethik, die sozusagen nur für diese Fälle gilt, um ein, sag ich mal, Sonntagsverhalten angesichts der unmittelbar kommenden neuen Welt Gottes. Er meint das ernst und möchte, dass seine Nachfolger, also wir, in der Welt erkennbar werden, durch ihr anderes Verhalten. Was auf jeden Fall deutlich ist, dass er die Weisungen aus der Tora nicht alles zur Seite schiebt, dass er nichts auf den Kopf stellen will, was in der Heiligen Schrift dem Gottesvolk gesagt wurde. Es geht ja letztendlich um die Gebote, die wir alle sehr gut kennen. Und die sind letztendlich von Gott gegeben, damit ein Lebensbereich für Menschen abgegrenzt wird, innerhalb derer Grenzen sie leben können und nicht sündhaft werden. Aber Jesus verschärft diese Regeln, wir haben es gehört. Er legt sie auf neue, überraschende Weise aus, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das detailliert er gewissermaßen. Er radikalisiert und macht deutlich, was das Verhalten von Menschen in der Regel bewirkt. Hier speziell bei der Anwendung von Gewalt. Die zerstörerische Kraft der Gewalt erzeugt, so kennen wir es im täglichen Leben, Gegengewalt. Aber mit Jesus kann diese ansteckende Macht von Gewalt und Gegengewalt unterbrochen werden. Das ist schwer, denn hier wird ja durch die Schläge beschrieben, dass da jemand verletzt wird. Und wer schon einmal solche Situationen erlebt hat, der weiß, dass da plötzlich ganz üble Gedanken in einem hochkommen. Da ist dann schnell Empörung und wenn es noch weitergeht, sogar Rache da. Jesus möchte, dass wir dies nicht mit diesen empörenden oder Rachegedanken sozusagen beantworten, sondern er möchte es umdrehen. Und wenn man es so will, dann also Gesten der Wertschätzung, der Freundlichkeit und der Solidarität empfehlen. Indem ich dem anderen, auch wenn er mir feindlich begegnet, wenn ich den anderen als Menschen behandle und mir nicht anmerken lasse, wie verletzt ich durch sein Handeln bin, dann wird gerade das auch ein Stück weit in die Atmosphäre, sag ich mal, gebracht. Freundlichkeit, Wertschätzung. Genau genommen ist ja schon die alttestamentliche Weisung von Auge um Auge, Zahn um Zahn, darauf gerichtet, diese Kraft der Gewalt und Antigewalt ein Stück weit zu begrenzen. Wir kennen solche aus irgendwelchen Filmen, wo also Clans sich gegenseitig bekriegen und das wird alles immer schlimmer. Und dieses Auge um Auge und Zahn um Zahn will aber das Ganze in einem Rahmen behalten. Es soll nicht der andere, dem anderen der Schädel eingeschlagen werden, wenn da einer einen Zahn verliert. Es soll nicht, wenn da ein Auge ausgestochen wird, sozusagen irgendjemand um Hand und Beine gebracht werden. Und nicht bei dem anderen zerstören oder nur das bei dem anderen zerstören, was er bei mir zerstört hat. Das ist schon mal eine Begrenzung gewesen, die eben in alter Zeit ganz wichtig war. Schon alleine, wenn dies so in der Welt ablaufen würde, dann wäre die Welt eine bessere. Dann wären manche Gewaltkonflikte gar nicht so nachhaltig. Jesus will also diese gewalteindämmende Wirkung, die in dieser Regel Auge um Auge schon angelegt ist, auf eine andere Basis stellen, nämlich Deeskalation, ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Und er will uns, seinen Jüngern, uns sozusagen das göttliche Verständnis vom Zusammenleben der Menschen nahebringen. Und er bringt natürlich eine neue Dimension hinein, nämlich dass da gewissermaßen eine Kraft der Ansteckung da ist, die ja schon vorher von Gewalt und Gegengewalt eigentlich da war, aber die jetzt darauf zielt, dass auch diese andere Haltung vielleicht ansteckend wird und damit ein besseres gemeinsames Zusammenleben da ist. Uns bleibt die Hoffnung, dass nicht nur die Gewalt ansteckend wird, sondern auch die Liebe, auch Freigebigkeit, Wertschätzung, Freundlichkeit, Solidarität. Das soll sozusagen der Grundtenor in unserem Leben sein. Jesus setzt auf dieses Beispiel der Gewaltunterbrechung und darauf, dass die Menschen es schätzen lernen, ohne Gewalt entsprechend zu antworten. Realistischerweise müssen wir nach knapp 2000 Jahre Jesu Lehre in der Welt aber auch sagen, dass dieses nicht zu einer grundlegenden Veränderung in der Welt geführt hat und die Verfahrensweise der Menschen untereinander immer noch von diesem Gewalt und Gegengewalt geprägt ist. Unsere Zeit ist voll von Konflikten. Wir brauchen nur in die Presse zu schauen und erfahren dort von Konflikten hier und da. Und die größten sind im Moment eben die in der Ukraine und in Israel. Liebt eure Feinde, das sagt Jesus. Es geht hier nicht nur um ein neues Gefühl. Dieser Text, den wir da gelesen haben, der ist ja voll von Handlungsworten. Wir sollen widerstehen, wir sollen nehmen und lassen und bitten und lieben. Jesus setzt auf uns, auf die Nachfolger, die sich von seinen Worten leiten lassen und damit die Chance ermöglichen, dass mit der gewaltlosen, unüblichen Reaktion auch das Gegenüber verändert wird. Und wir als Christen sind besonders dann gefordert, wenn die Gewaltneigung übermächtig ist und eine Unterbrechung dieser Spirale Gewalt und Gegengewalt aussichtslos erscheint. Liebt eure Feinde. Aber es ist so furchtbar schwer, die Feinde zu lieben. Mir ist das vor Jahren so gegangen, da habe ich ordentlich eins auf die Schnauze gekriegt, wie man in Berlin so sagt, weil ich jemandem versehentlich oder versehentlich nicht, aber in irgendwelche ausgefahrenen Kuhlen da am Gartenweg ein für mich überzähliges Stück Erde da einfach reinfüllen wollte. Und dieser Mensch fühlte sich da an. Der hat mir da also ordentlich eins auf die Nase gegeben. Ich war also, sah aus wie. Und meine Gedanken waren natürlich Rache, Rache, Rache. Dem hätte ich am liebsten die Reifen von seinem Auto zerstochen. Ich hätte am liebsten die Fenster von seinem Häuschen da eingeschmissen und was weiß ich. Und es hat für mich, ich war damals auch noch nicht Christ, habe Jesus noch nicht gefunden gehabt, aber es war für mich eine Zeit, wo ich völlig zerrissen war. Aber am Ende, nachdem ich zu Jesus gefunden habe, habe ich gesagt, ja, auch dieser Mensch ist einer, der von Gott geliebt wird. Und so kann ich auch diesen Menschen lieben. Aber es ist so furchtbar schwer, die Feinde zu lieben, wenn Menschen aufgrund ihrer Rasse oder Religionszugehörigkeit oder Hautfarbe bedroht und angegriffen werden. Wir haben sozusagen diese Fälle jeden Tag in der Presse. Oder wenn Menschen mit Krieg oder schweren Angriffen überzogen werden. Es ist so schwer, die Feinde zu lieben, wenn man seinen Arbeitsplatz gerade erst verliert, weil das Management schlecht gewirtschaftet hat. Es ist so schwer, wenn man eine traumatische Erfahrung verarbeiten muss, wenn man von Freunden oder Kollegen gemobbt wird, abgelehnt wird. Da finde ich, ist es wichtig, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass Jesus sagt, ich aber sage euch, leistet dem Bösen keinen Widerstand, sondern wer dich auf die rechte Backe schlägt, biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir prozessieren und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Das sind ja Szenen, da kommt ja noch das mit der Meile dazu, aber ich muss das nicht alles hier ausführen, aber das sind ja Szenen aus der alltäglichen Welt, die Jesus da aufgreift, die aus seiner Zeit stammen. Und wenn man sich das einfach mal genau vorstellt, wenn jemand dich auf die rechte Backe schlägt und man geht davon aus, dass dieser Mensch nicht so wie ich Linkshänder ist, sondern ein Rechtshänder, dann ist das Ziel rechte Backe nur erreichbar, indem der mit der Rückhand zuschlägt. Und das ist ja etwas, womit man auch damals schon bis heute besondere Abscheu zum Ausdruck geben möchte und wo man jemanden demütigen möchte. Aber Jesus schlägt hier dieses überraschende, unterbrechende Handeln vor. Denn wenn man dann, nachdem die rechte Backe dran war, auch noch die linke hinhält, dann muss der mit der Innenhand sozusagen zuschlagen. Jesus möchte also statt ein Zurückschrecken und Angst eine gewaltfreie Reaktion, halt auch die andere Backe hin. Das bringt den Gegner in Verlegenheit. Wenn er die linke Backe treffen musste, dann muss er jetzt, wie gesagt, mit der anderen Seite der Hand zuschlagen. Und das zeigt ihm, ich lasse mich nicht demütigen von dir. Und der Gegner ist irritiert, er verliert seine Macht, uns zu beschämen. Denn letztendlich ist ja so etwas wie Prügelstrafe immer auch etwas Beschämendes. Ähnlich auch in der zweiten Situation, die Jesus hier aufführt. Wer also in seinem Prozess sozusagen verurteilt wird, ein Untergewand abzugeben, ja, dann geb ihm auch den Mantel. Und was heißt das, wenn wir also die Kleidung aus der damaligen Zeit einfach mal so uns anschauen, dann heißt das, der Verurteilte würde dann nackt den Gerichtssaal verlassen. Der hätte gar nichts mehr an. Und Nacktheit würde also alle letztendlich auch beschämen, weil Nacktheit galt und gilt in Israel als Tabu. Und Jesus will uns sozusagen auf diese Weise Mut machen, nicht an unserem Leid oder diesem Schicksalsschlag, wenn man das so will, zu verzweifeln. Und er geht weiter und er setzt auf die zwingende Kraft des Glaubens, umgekehrt wieder ähnlich zu handeln, indem er sagt, gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Jesus fordert von uns Güte ohne Hintergedanken, von uns, die wir eigentlich schon viel empfangen haben. Güte gegenüber denen, die besonders darauf angewiesen sind, gegenüber den Armen, gegenüber denen, die nicht die Mittel haben, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Das ist ein Gegenprogramm zu der Geldökonomie, die damals schon galt und die heute da ist, die ja nur darauf zielt, dass aus dem Geld, was man hat, einfach noch mehr Geld generiert. Wenn wir über diesen Text nachdenken, dann ist aber auch noch ein weiterer Aspekt und der kommt jetzt vielleicht in Bereiche, wo ihr alle dann aufstöhnt und sagt, nee, so können wir das nicht sehen. Wie sieht es aus, wenn wir andere Menschen, vielleicht gar uns besonders anvertraute Menschen, in einer solchen Situation finden? Ich kann doch nicht daneben stehen und den anderen opfern und mir sagen, naja, das macht der da. Und Insbesondere wenn das also jetzt ein Mensch ist, wie zum Beispiel meine Kinder, dann kann ich die doch nicht ungeschützt der Willkür oder Gewalt anderer aussetzen. Natürlich werden wir Kinder in dem Sinne erziehen, dass auch sie eines Tages vielleicht bereit sind, so wie Jesus sagt, schlägt er dich auf die rechte Backe, dann halt ihm auch die linke hin und so weiter. Und wenn das so ist, dann ist das trotzdem so, dass sie jetzt als Kinder diesem nicht einfach nachgehen können. Das glaube ich nicht. Solange ich also für sie und ihr Wohlergehen verantwortlich bin, habe ich sie eigentlich vor bösen Menschen zu schützen und vor Übeltätern zu bewahren. Und jetzt kommt der Satz, der eigentlich in fast keiner Gemeinde gern gehört wird und der doch manchmal gesagt werden muss. Notfalls mit Gewalt muss man die Kinder schützen, die Bedürftigen. Es kann ja auch ein Behinderter sein, der da drangsaliert wird. Notfalls mit Gewalt. Und wenn wir das nun jetzt noch ein Stück weiter ausführen wollen, dann kann man da einfach noch sich vorstellen, dass es ja unterschiedliche Gegengewaltformen gibt. Und wenn man nur einfach mal davon ausgeht, dass auch die Gegengewalt schon da anfängt, wo ich zum Beispiel die Polizei anrufe, um Übeltaten zu verhindern, dann ist das auch ein Stück Gegengewalt. Ne? Wir müssen da nicht so tun, als ob wir, wenn wir die Gegengewalt sozusagen in dritte Hände legen, dann plötzlich frei sind davon. Ja? Das ist schon ein wenig schwierig. Und alleine dadurch, dass ich mich neben mein Kind stelle und signalisiere, das geht nur sozusagen über mich, signalisiere ich eigentlich schon Gegengewalt. Und spitzfindig könnte man sogar sagen, dass ich, wenn ich meine Haustür abschließe und meine Fenster verriegle, ich eigentlich schon gegen die Worte Jesu verstoße. Denn meine Entscheidung, meine Tür offen stehen zu lassen und mein Hab und Gut zur freien Bedienung an die Straße zu stellen, die kann ich eigentlich nur treffen, wenn es mich nur selbst betrifft. Wenn ich also selbst nur dann plötzlich nichts mehr habe. Aber wenn es meine Familie, meine Kinder betrifft, dann wäre es schon gut, wenn man da was abschließt. Also das ist jetzt schon, wie gesagt, ein wenig spitzfindig. Aber man kann es eben auch wieder in die Realität hineinholen und kann das Ganze auch weltweit sehen. Und ich hatte ja schon kurz erwähnt, dass wir den Krieg in der Ukraine und jetzt hier den Angriff der Hamas auf Israel vor uns haben. Ich glaube nicht, dass wir irgendjemandem in Israel sagen können, dann halt doch auch die andere Backe hin. Wir wissen, gewaltfreier Widerstand bleibt wirkungslos. Insofern sind wir in einem Riesendilemma. Und ich denke, Jesus erwartet nicht, dass wir hier die Welt retten, sondern dass wir seine Worte in unserem unmittelbaren Umfeld, in unserem Leben sozusagen umsetzen und wirken lassen. Diese Welt, in der wir leben, ist so verfahren wie vielleicht niemals zuvor. Aber das haben vielleicht auch die Leute schon vor 2000 Jahren gesagt, dass die Welt so verfahren ist. Aber wir dürfen den Text auch dann weiter verstehen und dürfen dabei einfach hören, dass Jesus sagt, Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Auch, dass er die Sonne über die beiden Gruppen scheinen lässt, ist ja dort gesagt. Gott ist der Grund allen Seins. Er ist der Halt, die heilsame Macht unseres Lebens, allen Lebens. Und dieser Gott, das müssen wir uns in das Gedächtnis und in unser Bewusstsein holen, ist barmherzig. Gott ist es, der aus allem Elend befreit, gerade auch die Armen und die Fremden. Und Gott ist Liebe, das wissen wir. Gott will das Leben und nicht den Tod. Das soll unser Dasein bestimmen. Und darauf dürfen wir vertrauen. Und das macht uns vielleicht auch dann das leichter, die andere Backe hinzuhalten oder den Mantel zu geben oder nicht nur eine, sondern zwei Meilen mitzugehen. Öffnen wir uns doch einfach für diese Haltung und das Handeln Gottes. Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir müssen also nicht verzagt sein, weil es dem anderen, der überhaupt nicht an Gott glaubt oder der gar nicht an Gott zu glauben scheint, weil es dem so gut geht oder weil er alles anscheinend tun darf, ohne dass Gott sichtbar straft. Das wurmt einen bisweilen und hat ja auch schon die Evangelisten gewurmt und den Paulus und so weiter. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Das ist es, was wir sozusagen jetzt mitnehmen sollen. Zuerst daran denken, dass auch der Angreifer, einer, der Böses will, ein Geschöpf Gottes ist. Und damit ist er mein Nächster. Und in diesem Nächsten vielleicht Jesus zu erkennen, auch wenn Gewalt, Konflikt oder Böses drohen, das ist die elementare Basis, allerdings auch mit das Schwerste. Nächstenliebe heißt ja, dass ich das Angemessene und Nötige tue, damit auch mein Nachbar in Frieden und ohne Angst vor der Dunkelheit leben kann. Denn so sagt Jesus uns, wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Und ganz wichtig ist noch ein weiteres Instrument, nämlich das Gebet. Bittet für die, die euch verfolgen. Das Gebet, die inständige Bitte um Frieden, die Suche nach kleinen Zeichen der Versöhnung, der Glaube an die Geste, die das Herz des anderen erreicht. All das soll uns sozusagen erfüllen. Gebet natürlich auch für den Menschen, der mich verletzt, der mich beraubt oder mich nötigt. Denn wir müssen niemanden umkrempeln, aber Gott schafft Gerechtigkeit. Und wir dürfen diesen Menschen Gott besonders ans Herz legen. Überlasst euch jetzt dem Fluss von Gottes Güte, den Feind lieben. Jesus selbst ist ja diesen Weg bis zum Ende gegangen. Es ist ja nicht eine Rede, die er so hält und dann sagt er so, nun lasse ich euch damit mal in der Welt. Nein, er ist diesen Weg ins tiefste Elend gegangen. Er wurde verlassen und den Gewaltigen ausgeliefert. Und er ging ans Kreuz für uns bis in den Tod am Kreuz. Und Gott hat ihn nicht im Tod gelassen, er hat den Tod in Leben verwandelt. Wir haben vorhin in der Lesung von den geistlichen Waffenrüstungen gehört. Ich finde die gar nicht so kriegerisch, wenn man da genau sozusagen das sich anschaut. Diese geistliche Waffenrüstung soll nämlich uns, und das stammt ja so das Denken aus der antiken Zeit, wo die Römer mit Harnisch und was weiß ich rumliefen, mit Beinschutz und Helm und Schwert und Gürtel und so weiter. Dieses soll uns eine Stütze sein, Denn die einzelnen Stücke dieser Rüstung der kriegerischen Denkweise entlehnen zwar, aber die sollen uns ein Trost sein, dass wir nicht mit genau solchen militärischen Mitteln unserem Herrn Jesus folgen müssen, sondern dass wir in ihm stark werden können. Deswegen heißt es, und ich habe jetzt hier die Luther-Übersetzung, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir dürfen durchaus schwach sein, wir dürfen uns auch fürchten und verzagt sein, aber seid stark in dem Herrn, der steht hinter euch und er schützt euch und gibt euch ein Stück von seiner Macht. Und weiter heißt es dort, ich lese das jetzt nicht nochmal komplett durch, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, auch wenn es ein Mensch ist, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Welt, der in dieser Finsternis herrscht, mit den bösen Geistern um den Himmel, unter dem Himmel, mit dem Satan. Steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Umgürtet an den Lenden, das ist sozusagen das Zusammenhalten der Kleidung, dass einem da nichts sozusagen da um den Körper schlackert. Umgürtet an den Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Panzer schützt ja. Und wenn wir uns der Gerechtigkeit Gottes, die gegeben ist, gewahr sind, dann ist es für uns auch ein Schutz, der wie ein Panzer sozusagen, ein Körperschutz wirkt. Ergreift den Schild des Glaubens. Ein Schild ist ja etwas, was gegnerische Angriffe abhalten soll. Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Helm des Heils. Wir sind heilsgewiss. Wir wissen, dass Gott, sollten wir von dieser Erde gehen, sozusagen schon seine Hand aufhält, in die wir fallen. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes, sagt Jesus an anderer Stelle, ist ein zweischneidiges Schwert. Und er sagt, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu in aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Da ist nochmal für uns ganz besonders das Gebet, das uns ans Herz gelegt wird und mit dem wir so vieles bewirken können, sicher in Gemeinschaft, aber sicher auch ganz allein und sicher zu jedem Zeitpunkt, an dem wir unterwegs sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.